Das SWR-Interview der Woche mit dem CDU-Politiker und Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble in den Räumen des Reichstagsgebäudes. Ich bin Uwe Lüb. Eine Entscheidung von Anfang März war die sogenannte Notbremse. Sie wird nur nicht gleichermaßen konsequent angewandt. Nun kommt sie durch den Bund, wenn alles gut läuft, bis Ende kommender Woche. Darin enthalten ist eine Ausgangssperre. Doch die droht ja juristisch genauso zu scheitern wie die zuvor gekippte Osterruhe. Was läuft da schief? Hat die Bundeskanzlerin ihren politischen Instinkt verloren oder ist sie nur schlecht beraten?
Nein, also erstens einmal, die Notbremse soll jetzt einheitlich umgesetzt werden. Das hatten ja die Ministerpräsidenten eigentlich beschlossen. Ab einer, darüber wird noch im Bundestag den nächsten Tagen intensiv gerungen werden, auch mit den Ländern, ab einer Inzidenzgrenze von 100, über 100. Eigentlich hoffen wir ja, dass wir schnell unter dieser Grenze sind, sodass wir sie nicht brauchen. Und dann ist eben die schwierige Frage, wie kann man schnell bundeseinheitlich bei ja unterschiedlicher Infektionslage in den verschiedenen Teilen der Bundesrepublik Deutschland zu Maßnahmen kommen, die die Kontakte deutlich zurückführen. Denn man muss ja auch die Hilferufe der Intensivmediziner, der Krankenhäuser ernst nehmen. Und die europäischen Erfahrungen, die internationalen insgesamt, sprechen dafür, dass man am ehesten mit einer Reduzierung der Kontakte das schaffen kann. Jetzt muss man schauen, ein schwieriges Problem zum Beispiel ist wohl schon, ob man Ausgehverbote ohne Differenzierung auch für Geimpfte machen kann. Aber das sind nun Fragen, über die die Kolleginnen und Kollegen mit großem Ernst, auch mit der Opposition, diskutieren werden. Und dann wird es eine einheitliche Lösung in der kommenden Woche geben, von der ich denke, dass sie auch zustande kommt. Im Übrigen hoffe ich sehr, dass die Bundesländer möglichst schon jetzt diese Woche, dort wo die Notbremse eigentlich verabredet ist, sie in Kraft setzen, weil jeder Tag ja bei den wachsenden Inzidenzzahlen und bei den wachsenden Zahlen der Belegung der Intensivbetten handeln. Aber wenn wir dann das einheitliche Gesetz haben, dann hat natürlich ein Bundesgesetz eine andere Wirkung auch in der Frage, ob Grundrechtsbeschränkungen für eine vorübergehende Zeit, ich vermute auch das Gesetz wird in seiner Laufzeit befristet werden. Ich glaube, dass wir das verfassungsfest zustande bringen.
Der Bundesrat muss dem Gesetz nicht zustimmen. Er darf seine Meinung dazu äußern, hat aber letztlich nichts zu sagen. Der Bundestag hat das
Heft. Nein, das stimmt so nicht. Er kann Einspruch einlegen und die Beratungen schon im Entwurf der Bundesregierung, der jetzt durch die Fraktion eingesetzt worden ist, ist ja intensiv mit den Ländern geredet worden. Wir setzen jetzt die Länder nicht nebenweg. Aber dieses Gesetz ist, so ist es im Grundgesetz geregelt, ein nicht zustimmungspflichtiges Gesetz. Die Rechtsverordnungen, die allerdings auf dieser Grundlage von der Bundesregierung gegebenenfalls erlassen werden, bedürfen alle der Zustimmung des Bundesrats, auch das steht im Grundgesetz. Und, so wird es vermutlich im Gesetz stehen, auch der Zustimmung des Bundesrats. Aber der Bundesrat wird nicht entmachtet. Wir können nicht diesen Anstieg zulassen. Das ist aber gar kein Konflikt zwischen Bund und Ländern.
Die Pandemie, Herr Schäuble, ist eine große Belastung für die Menschen im Land, vor allem für die Opfer der Pandemie und deren Angehörige. Der Opfer wird nun gedacht in eine Gedenkveranstaltung. Was kann denn Politik, was kann staatliches Gedenken eigentlich leisten, um Trauernden eine Stütze zu sein?
Der Bundespräsident hat es angeregt. Es wird am Sonntag stattfinden, in ganz kleinem Kreis, damit man auch da klar macht, wir halten uns auch bei solchen staatlichen Veranstaltungen ganz streng an die gebotenen Abstands- und Hygieneregeln. Und es hat natürlich eine symbolische Kraft. Wie viel das den Trauernden und Hinterbliebenen hilft, das weiß man so ganz nicht. Aber ich denke schon, Politik vollzieht sich ja auch in Symbolen. Und wir haben es bei vielen anderen, bei den Opfern von Terroranschlägen, auch immer wieder gesehen. Das kann schon für Menschen auch Trost stiften. Vor allen Dingen ist eben wichtig, das haben ja auch andere Länder gemacht, dass wir sagen, ja, wir wissen, was die Menschen, die gestorben sind und was die Hinterbliebenen damit verloren haben, das geht nicht in der Statistik unter, sondern jeder Einzelne. Und das ist uns allen bewusst. Und gerade deswegen versuchen wir ja, alles, was in unserer Kraft steht, und das ist wirklich die dringendste Aufgabe und die uns alle umtreibt, so schnell wie möglich endlich mit dieser Pandemie einigermaßen fertig zu werden, wobei man gleich hinzufügen muss, wenn wir sie nicht auch in Europa und weltweit unter Kontrolle bekommen, dann werden wir immer wieder scheitern. Und deswegen ist es ja auch richtig, und ich habe nie verstanden, warum die Europäische Union das nicht offensiver kommuniziert hat, dass sie bei aller Notwendigkeit möglichst viele Impfstoffe für in Europa und auch in Deutschland zu haben. Das läuft ja jetzt Gott sei Dank schneller voran. Wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten Tagen bis zu 700.000 Menschen pro Tag geimpft. Wenn es in dem Tempo weitergeht, sind wir dann bald so, dass wir die sogenannte Herdenimmunität haben. Aber ich bin froh und stolz, dass die Europäische Union im Gegensatz zu manchen anderen nicht alle Impfstoffe, die in Europa produziert werden, nur für sich selbst verbraucht. Denn damit werden wir, das ist sehr kurzsichtig, damit werden wir die Pandemie nicht los. Das ist global.
Das SWR-Interview der Woche mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Im Oktober vergangenen Jahres haben die Regierungsfraktionen im Parlament eine Reform des Wahlrechts beschlossen. Oppositionsparteien haben dagegen eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Rechnen Sie noch damit, dass der neue Bundestag im September nach diesem reformierten Wahlrecht gewählt wird oder wird es möglicherweise gekippt?
Dazu kann ich mich nicht äußern. Sie wissen vielleicht, dass ich dem Gesetz nicht zugestimmt habe, was eigentlich ungewöhnlich ist, dass ich einem Gesetz nicht zustimme, dass die Koalitionsfraktion
so ihre Pläne waren hat. Ja weitergehend.
Aber ich habe ja von Beginn der Legislaturperiode an, lange vor der Regierungsbildung, ich glaube ein oder zwei Wochen, nachdem ich als Bundestagspräsident gewählt war, schon die Fraktionsvorsitzenden zu einem Gespräch gebeten und gesagt, wir müssen eine Reform des Wahlrechts zustande bringen mit dem Ziel, dass wir sagen können, wie groß der nächste Bundestag ist, und der sollte auch nicht immer größer werden. Aus Gründen, die wir jetzt lange diskutieren können, haben wir eine Einigung nicht zustande gebracht. Wir haben vieles versucht und immer wieder. Es ist das, was herausgekommen ist, auch in dieser Reform, ist aus meiner Sicht so, dass ich mich bei der Abstimmung der Stimme enthalten habe, was ja öffentlich wahrgenommen worden ist. Das Verfassungsgericht kann uns das Problem nicht lösen. Das Verfassungsgericht hat übrigens mit seiner Rechtsprechung auch dazu beigetragen, das Problem noch stärker in die Nähe der Quadratur des Kreises zu bringen, die bisher ja auch nicht von den klügsten Köpfen dieser Welt gelöst worden ist, muss aber gelöst werden. Und deswegen, es ist im Grunde auch relativ gleichgültig. Diese Reform ändert an der Reformbedürftigkeit, selbst wenn sie zustande kommt, unseres Wahlrechts wenig, ganz wenig. Deswegen müssen wir ja auch auch Notfallplanungen machen oder Eventualplanungen, wie groß der nächste Bundestag wird, wie wir überhaupt die entsprechenden Räumlichkeiten haben. Wir haben schon mal auch Bürocontainer, notfalls um die notwendigen Räumlichkeiten bestellt. Und wir haben, wie machen wir die konstituierende Sitzung im Bundestag und Ähnliches mehr. Und ich will es nur mal erwähnen, wir haben auch im Februar die Bundesversammlung mit der doppelten Zahl von Mitgliedern, die der nächste Bundestag haben wird. Ich hoffe sehr, dass wir bis dahin nicht mehr Corona haben. Aber eine Wahlrechtsreform muss in der nächsten Legislaturperiode energischer in Angriff genommen werden. Und das, was da jetzt als Gesetz beschlossen worden ist, hat das Problem nicht gelöst.
Dafür soll ja jetzt eine Wahlrechtskommission kommen. Nächste Woche soll sie beschlossen werden. Die soll sich auch befassen bis 2023 mit der Geschlechterparität im Bundestag. Ist das ein Thema, was man in so einer Reform lösen kann? Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon gesagt, also paritätische Listenaufstellung, das zum Beispiel geht so nicht.
Naja, das Bundesverfassungsgericht hat dazu eine klare Rechtsprechung. Und ich hoffe, dass alle sie mal zur Kenntnis nehmen. Ich halte die Rechtsprechung auch für richtig. So sehr es wichtig ist, dass wir in allen Bereichen eine stärkere Gleichheit, eine tatsächliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen haben, in allen Bereichen. Und da müssen wir immer noch viel tun in den Führungsetagen der Wirtschaft, der Wissenschaft, zum Teil der Medien. Immerhin ist das zum Teil in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, bei den Intendanten ist es schon sehr viel besser geworden und in den Parlamenten und anderswo auch. Alles war. Aber mit dem allgemeinen, gleichen Wahlrecht sind Quoten, die man vorgibt, nicht zu vereinbaren. Das hat das Verfassungsgericht klar gesagt. Die meisten mit gewissen verfassungsrechtlichen Kenntnissen waren von der Rechtsprechung nicht überrascht, sondern das ergibt sich aus dem Prinzip der allgemeinen gleichen Wahl. Deswegen bin ich kein Anhänger davon. Die Wahlbevölkerung kann man nicht in Quoten auflösen, sonst kommt alsbald die Forderung nach allen möglichen anderen Quoten. Wir haben das Prinzip, und das ist die Grundlage unserer parlamentarischen Demokratie, allgemeine gleiche Wahlen, freie natürlich auch und geheime.
Also müssen sich da im Grunde die Parteien drum kümmern. Ein weiteres Thema ist die Größe natürlich des Parlaments. 709 Abgeordnete sind es jetzt. Gibt es für Sie eine Grenze, ab der Sie sagen, das Parlament ist gar nicht mehr arbeitsfähig?
Ich meine, jedenfalls ist eigentlich die Regelgröße unseres Parlaments wäre eigentlich 598. Jetzt sind wir bei 709. Ob das jetzt nochmal 30 oder 40 mehr oder weniger Abgeordnete sind, wird an der Arbeitsfähigkeit des Parlaments nicht Entscheidendes verändern. Aber es ist zum Beispiel doch ausgesprochen kein Ausdruck des Vertrauens oder das Vertrauen schürt beim Souverän, also bei den Bürgerinnen und Bürgern, wenn man auf die Frage, ja, wie groß wird das Parlament, keine Antwort geben kann. Man kann nur Achselzucken sagen, ja, also 598 werden es bestimmt. Aber es können auch, na gut, mathematisch können sie alles Mögliche ausrechnen, wie viel es werden können. Das liegt, ich kann es erklären, aber ich weiß nicht, ob das unsere Hörerinnen und Hörer furchtbar interessiert. Wir haben zwei Prinzipien in unserem Wahlrecht, beide hoch angesehen. Denken Sie an Baden-Württemberg. Da soll das Modell ja eingeführt werden und ist in der letzten Legislaturperiode, ich sage leider gescheitert, wird jetzt in der nächsten kommen. Nämlich auf der einen Seite das Prinzip, dass das Parlament nach den proportional zusammengesetzt sein soll. Also nicht wie in Amerika, in den Vereinigten Staaten oder auch in Großbritannien, wo es sein kann, dass eine Partei mehr Prozente erzielt, aber weniger Sitze hat. Und auf der anderen Seite das Prinzip, dass wir in Wahlkreisen schon um eine regionale Verbindung haben, Abgeordnete direkt wählen, um einen auch den regionalen Bezug und die Verankerung auch regional haben. Ich zum Beispiel, ich bin in meinem Wahlkreis immer direkt gewählt worden. Es gibt ein anderes Verhältnis zum Wahlkreis. Die beiden Prinzipien lassen sich aber nicht so einfach miteinander vereinbaren. Darin liegt das Problem. Beide sind hochpopulär. Und daraus ergibt sich das Problem. Und dann kommt die Interessenlage der Parteien dazu und von Abgeordneten auch. Und deswegen sind wir in dieser Legislaturperiode leider, auch weil es das Verfassungsgericht so furchtbar kompliziert gemacht hat, was ich glaube, die Richter inzwischen einsehen. Aber das hilft uns ja nichts. Aber ich nehme an, in der nächsten Periode wird eine Lösung gefunden werden. Das muss auch.
Das SWR-Interview der Woche mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der in Offenburg auch wieder als Bundestagskandidat für die CDU antritt. Wir zeichnen dieses Interview auf am Freitagmittag, wissen noch nicht, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Oder wissen Sie es schon?
Nein, ich habe meine Meinung ja klar gesagt in den im Präsidium, im Bundesvorstand der CDU.
Sie plädieren für Herrn Laschet.
Ich bin für Herrn Laschet, ich tendiere nicht dafür und zwar gar nicht so sehr, weil Markus Söder ist ein hervorragender CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident, aber es war ja nun so gewesen, am Sonntag hatten wir eine Klausurtagung des geschäftsführenden Vorstands der CDU-CSU-Fraktion, eigentlich aus ganz anderen Anlass einberufen, da waren beide und dann haben beide geredet, ihre Vorstellungen vorgetragen. Und dann hat Markus Söder sehr klar gesagt, er hat es auch öffentlich gesagt, also er halte natürlich sich eigentlich für den Besseren. Wir wissen auch, dass die momentanen Umfragewerte für ihn sind. Aber er hat dort auch sehr klar ausdrücklich gesagt, wenn natürlich die Führung der CDU als der größeren Partei, und wir können ja nicht nur in Bayern die Wahl gewinnen, wenn die Führung der CDU sagt, sie möchte ihren Vorsitzenden als Kandidaten haben, dann würde er das akzeptieren. Und dann haben, weil er das so gesagt hatte, Das Präsidium der CDU und jetzt Bundesvorstand der CDU am Montag intensiv beraten und dann ganz bewusst darauf geachtet, dass wir unter gar keinen Umständen irgendwie eine Verletzung hervorrufen. Wir haben auch keinen förmlichen Beschluss gefasst, aber wir haben eine einmütige Meinungsbildung geschafft. Jetzt, und da war uns völlig klar, dass im Moment die Meinungsumfragen anders sind. Und jetzt geht es um die Grundsatzfrage, müssen wir bei der Entscheidung nur darauf schauen, was ja viele sagen, das Einzige, was zählt, ist die Meinungsumfragen. Wenn wir die Wahl nicht gewinnen, dann hat ja alles andere keinen Sinn. Erstens einmal ist das schon ein Problem. Wir sind ja nicht dazu da, nur Wahlen zu gewinnen, sondern wir wollen Wahlen gewinnen, weil wir glauben, die richtigen Vorstellungen zu haben, um Verantwortung für unser Land zu tragen. Und das müssen wir sagen. Und dann ist es ein Problem, kann man erfolgreich ein Land in einer freiheitlich-rechtsstaatlichen parlamentarischen Demokratie führen, ohne eine klare Willensbildung auch in den demokratischen Parteien. Das ist ein schwieriger Problem. Wir haben mit Sorgen inzwischen die Entwicklung in den sozialdemokratischen Parteien angeschaut. Und das ist ein Prozess, der man kann ohne eine starke, vitale CDU in Deutschland erstens schlecht Wahlen gewinnen, als CDU-CSU. Andere, die Grünen oder die SPD können Wahlen mit einer schwachen CDU gewinnen. CDU-CSU können nur mit einer starken CDU gewinnen, und zwar nicht nur in Bayern mit einer starken CSU, die brauchen wir auch. Und im Übrigen hat natürlich die Stärke der CSU über die lange Strecke immer etwas damit zu tun gehabt, dass sie bestimmte Akzente in der politischen Debatte mit der eigenbayerischen Eigenrolle anders akzentuierter formulieren konnte. Das wäre ja dann alles bei einem CSU-Kandidaten gar nicht mehr so gegeben. Und die Bandbreite dessen, was die große Volkspartei Union an Integrationsleistung immer wieder auch in schwierigen Zeiten erbracht hat, erfordert Einigkeit von CDU und CSU und kann nicht ertragen, eine CDU, deren Führung nach intensiver, ernsthafter Debatte ein Votum abgegeben hat, das, über das man sich dann hinwegsetzt und sagt, das sei nur so Hinterzimmer.
Also ist Herr Söder wortbrüchig?
Das will ich gar nicht sagen, aber wir sind bei unserer Beschlussfassung von etwas anderem ausgekommen. Das hat uns in diese schwierige Lage gebracht. Ich weiß auch, ich kenne die Stimmung bei den Mitgliedern und in der Bevölkerung in meinem eigenen Wahlkreis. Ich bin immerhin öfters direkt gewählt worden als jeder andere. Und ich habe eine enge Verbindung zu meinen Freunden und auch zu der Bevölkerung. Und deswegen weiß ich weiß auch Meinungsumfragen, ich weiß auch, wie schnell sie sich verändern. Aber Politik ist nicht nur die Umsetzung von momentanen Meinungsumfragen, sondern Politik muss schon den Anspruch haben, eigene Vorstellungen, was für die Zukunft unseres Landes notwendig und richtig ist, zu machen. Politik muss auch den Anspruch haben, die ganz unterschiedlichen Teile und Interessen unseres Landes, auch regional, aber auch sozial, zusammenzuführen, zu überzeugen. Dazu braucht man Führung und nicht nur Meinungsumfragen. Und dazu braucht man klare Strukturen. Wenn Sie sich Frankreich anschauen, ich lebe ganz in der Nachbarschaft, mein Wahlkreis endet an der Stadtgrenze von Straßburg. In Frankreich ist Emmanuel Macron, den ich hochschätze, im Grunde Präsident geworden mit einer Art von Bewegung. Und Sie sehen jetzt, welche Schwierigkeiten er hat, weil er keine Parteienstruktur hat, die ihm ermöglicht, dauerhaft das Vertrauen in die Politik, die er führt, auch im Lande umzusetzen. Und das ist eine der Schwierigkeiten. Und in allen westlichen Demokratien, wo die Parteien alle Probleme haben, sehen wir zugleich auch die Entwicklung, wenn die Parteien geschwächt sind, dann setzt es Entwicklungen in Gang, die am Ende in den USA mit Donald Trump als Präsident kulminiert haben, die in Großbritannien zum Brexit geführt haben, die in Italien auch keine einfache Situation haben. Und deswegen finde ich, es ist nicht so einfach, sich über die Führungsstrukturen, die CDU hat sich ja nach reiflicher Debatte ein neues Präsidium, einen neuen Vorsitzenden, einen neuen Vorstand gewählt. Da sind tolle Leute drin, sehr viele Junge, sehr viele Frauen, unterschiedlich. Wenn die einmütig votieren, dann kann man das nicht einfach so beiseite schieben. Und deswegen sind wir jetzt in einer schwierigen Lage, aber ich hoffe, wir finden eine Lösung.
Können Sie denn Kraft Ihrer Autorität als dienstältester Abgeordneter alleine schon vielleicht Herrn Söder überzeugen, zu verzichten?
Nein, das kann auch nicht einer. Das ist auch nicht die Rolle des Bundestagspräsidenten. Und das ist auch nicht eine Frage nur des Alters. Ich mache mein Wort. Das habe ich auch getan. Und ich hoffe, dass wir zu einer Lösung finden, in der wir gemeinsam unserer Verantwortung in dieser so unendlich schwierigen Zeit für Deutschland und Europa, unserer Führungsverantwortung als CDU und CSU gerecht werden können.
Soll am Ende die Fraktion entscheiden, der Sie ja auch angehören?
Ich halte das nicht für die richtige Lösung, weil wenn während einer Legislaturperiode ein neuer Kanzler oder Kanzlerin gewählt werden muss, ist es natürlich Sache der Abgeordneten, die Entscheidung zu treffen. Aber dass Abgeordnete, die für diese Legislaturperiode gewählt sind, die Entscheidung treffen, wer in der nächsten Legislaturperiode Kanzler sein soll, das entspricht nun genau nicht dem Prinzip des Grundgesetzes. Und von daher ist es ja richtig, dass die Parteien die Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahl nominieren. Und entsprechend ist es auch richtig, dass die Parteien, wenn das dann die sagen, wer ist die Spitzenpersönlichkeit, mit der wir in den Wahlkampf ziehen. Denn für die nächste Legislaturperiode sind es eben andere, die müssen erst noch gewählt werden. Deswegen habe ich Ihnen ja auch gerade gesagt, ich bin nicht Bundestagsabgeordneter für die nächste Periode, sondern Kandidat.
Sie haben in einem Spiegel-Interview gesagt, als Kohl Schröder unterlegen sei, sei die Welt nicht untergegangen. Bereiten Sie die Union schon mal vor auf die Opposition?
Nein, das ist einfach nur der Hinweis darauf, wir sollten nicht glauben, wenn wir nicht gewählt werden, geht die Welt unter. Sie ist ja, außerdem ist eine reine Tatsachenfeststellung, denn Sie können sie überprüfen. Sie ist nicht untergegangen. Und wir haben dann relativ schnell auch wieder Tritt gefasst. Aber in der Lage sind wir im Moment nicht. Die Welt wird durch das Ergebnis der Bundestagswahl nicht untergehen. Selbst wenn die CDU-CSU die Zweidrittelmehrheit gewinnen würde, würde sie auch nicht untergehen. Deswegen, man muss es. Aber wir haben ein, und wir sind in einer schwierigen Lage. Schauen Sie, die Veränderungen in unserer Zeit, da ist ja die Pandemie mit Covid-19 nur ein Ausdruck davon. Klimawandel, Globalisierung, dass wir nicht mehr allein entscheiden können, dass wir von Entwicklungen unmittelbar, und das Virus zeigt uns das ja, die anderswo in der Welt stattfinden, unmittelbar existenziell betroffen sind, macht Politik unendlich viel komplizierter. Dass die Dinge sich so schnell verändern, dass die Öffentlichkeit eine völlig andere ist. Das wissen Sie als öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Fernsehen oder überhaupt als Medien mindestens genauso sehr. Es hat Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Strukturen, auf die politischen Strukturen. Und wenn man das weiß, ist es umso wichtiger, dass wir in der Lage bleiben, das können nicht nur die Älteren, aber die dürfen auch ihren Rat, müssen ihn sagen, da müssen wir die Strukturen so anpassen, dass sie auch in der Zukunft die Menschen in unserem Lande in diese einbinden, damit sie Vertrauen in die, denen sie auf Zeit Verantwortung übertragen, nicht verlieren. Und Vertrauen ist ja zum Beispiel auch zur Bekämpfung der Pandemie der wichtigste Rohstoff. Denn wir wollen es ja nicht machen wie die Chinesen, dass wir totalitär alles regeln. Dann geht es effizient, dann sperrt man mal eine 12 Millionen Stadt ein und die Wirtschaft läuft auch voran. Aber das ist nicht das Modell der freiheitlichen Demokratie.
Herr Schäuble, vielen Dank für das Gespräch.